Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich einen Toten gesehen habe. Mit offenen Augen, der lag dort auf dem Rücken und hat geschaut. Und das war erstmal so, wow. Man hat einfach gemerkt, der ist nicht mehr unter uns. Das sah unheimlich aus, wenn ich ehrlich bin. Das sah wirklich, man hat gemerkt, da ist kein Leben mehr im Gesicht.
1969 stirbt der 8-jährige Björn nach einem Verkehrsunfall. Die Hilfe trifft zu spät ein. Aus diesem Schicksal entsteht die Björn-Steiger-Stiftung. Ihr Ziel, die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Sie engagiert sich für den Ausbau moderner Notrufsysteme und stößt Innovationen im Rettungswesen an. Dabei setzt sie entscheidende Impulse wie die Einführung der 112. Die Björn-Steiger-Stiftung. Gemeinsam Leben retten.
Folge 89. Vom Rampenlicht in den Rettungswagen. Sänger Joey Heindle über seine Zeit als Sanitäter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Björn-Steiger-Stiftung. Mein Name ist Ina Tenz und heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft und im Ernstfall auch Leben retten kann. Erste Hilfe und Rettungsdienst. Zu Gast ist Joey Heindle, den viele aus der Öffentlichkeit kennen als Schlagersänger, als Musicalstar und auch als Schauspieler. Aber während der Corona-Pandemie hat Joey eine ganz andere, sehr wichtige Rolle übernommen. Er hat sich in dieser für uns alle herausfordernden Zeit bewusst dafür entschieden, als Rettungssanitäter Verantwortung zu übernehmen. Wir sprechen heute mit ihm darüber, was ihn zu diesem Schritt bewegt hat, was er im Rettungsdienst erlebt hat und warum Erste Hilfe für jeden von uns entscheidend sein kann. Außerdem wollen wir herausfinden, wie wir als Gesellschaft besser vorbereitet sein können und warum Wegschauen im Notfall definitiv keine Option ist. Schön, dass du da bist, Joey.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das ist tatsächlich mein erster Podcast.
Wirklich?
Es ist mein erster Podcast. Ich habe tatsächlich jeglichen Podcast auf diesem Planeten wie abgesagt, weil es gibt ja so viele verschiedene Themen. Aber das Thema ist tatsächlich ein Thema, wo ich super gern drüber sprechen möchte, weil ich es ja wirklich hautnah erlebt habe in der Zeit auch im Rettungsdienst und gerade auch für die Stiftung. Und vielleicht schaffen wir es ja, wenn wir drüber sprechen, Kleinigkeiten zu verändern, in dem Sinne, dass wir vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen wachrütteln. Deswegen finde ich das super, das Thema, und bin auch froh, dass ich da sein kann.
Ich danke dir ganz herzlich auch für deine Zeit, weil ich weiß, du bist super gerade im Stress. Du bist aktuell in Nürnberg. Was machst du gerade? Woran arbeitest du?
Wir sind gerade auf Deutschland-Tournee mit der Sternstunden-Schlagertour mit Stefan Ross und Christina Bach, Nicole, Michael Holm sind wir jetzt gerade, haben wir eine riesen Deutschland-Tournee, sind jetzt hier 2 Wochen jedes Mal in einer anderen Stadt. Jetzt sind wir gerade in Nürnberg. Heute Abend spielen wir tatsächlich auch eine Show hier in Nürnberg. Morgen geht's direkt weiter nach Dortmund. Und ja, macht total Spaß. Es ist wirklich ganz toll, in dieser Schlagerszene die Menschen so glücklich zu machen und das junge und das alte Publikum. Und das ist einfach das. Das ist mein Privileg. Das ist das, was ich wirklich gut kann. Auf der Bühne stehen, entertainen und tolle Texte, tolle Lieder zu singen und die Menschen irgendwie so einfach glücklich zu machen. Ich glaube, das ist ja auch tatsächlich meine Aufgabe auf dieser Erde.
Das merkt man auch, dass du genau da dich sehr wohlfühlst und da ganz viel Energie reinsteckst. Und umso beachtlicher eben die Zeit, die ich vorhin schon eingangs erwähnt hatte, die Corona-Pandemie. Die Showbranche, Musikbranche ist ja eine ganz andere Branche als Rettungssanitäter zu werden. Wie kam es bei dir zu der Entscheidung?
Die Entscheidung liegt mir schon eigentlich sehr, sehr lange im Blut, weil mein Onkel, der ist schon seit über 35 Jahren bei der Berufsfeuerwehr in München tätig, hat sich da natürlich auch sehr weit nach oben gearbeitet, hat ganz normal auch angefangen als Rettungssanitäter, dann lange Zeit den Notarzt zu fahren, weil man ja dann meistens dann auch praktisch den Notarzt von A nach B bringt. Da hat ja München ganz viel verschiedene Rettungsstationen, wo auch viele vom Krankenhaus aus dann losfahren in den Einsatz, wo dann die Stationen am Krankenhaus positioniert sind. Da kriegt man ja auch so generell in allen Kreisen, Bundesländern in Deutschland. Und das hat mich als kleines Kind schon fasziniert. Ich war immer irgendwie ein Thema Blaulicht, irgendwie involviert schon als kleines Kind. Also als Jugendlicher war ich tatsächlich in der Jugendfeuerwehr. In Langenpreising, das ist bei München, da war ich in der Jugendfeuerwehr. Und ich habe da so ein bisschen schnuppern dürfen über 2 Jahre. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dann bin ich leider weggezogen und dann hat sich das Ganze wieder so ein bisschen eliminiert, dieser Traum, da irgendwie weiterzumachen. Ich meine, ich war ja auch noch sehr jung. Und dann bin ich ja vor ein paar Jahren in die Schweiz gezogen, wohne aber auch aktuell nicht mehr, bin wieder zurückgezogen. Aber als ich in der Schweiz gelebt habe, habe ich halt gesehen, ach krass, hier ist ja direkt um die Ecke eine Feuerwehr. Das ist ja interessant, ist ja auch eine freiwillige Feuerwehr. Könnte man mal vielleicht hingehen an einem freien Tag, wenn die hier irgendwie Übungen haben und so. Und ich bin tatsächlich dorthin und die haben mich aber erstmal angeschaut, als würde ich da irgendwie gleich ein Ständchen singen oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, ob ich mal vielleicht hier zu der Übung kommen kann und so. Und dann meinte, wie, was, du kommst zur Übung? Wie, ist da mit Kamera? Ich so, nein, ich möchte einfach dorthin kommen und einfach mal einen Tag schauen, was ihr so macht. Wie läuft das eigentlich bei der Schweizer Feuerwehr so ab? Ich meine, die haben ja ganz andere Farben, was die Fahrzeuge auch angeht. Die Fahrzeuge sind nicht rot wie in Deutschland, sondern die sind gelb. Und das ist so ein bisschen wie die Berufsfeuerwehr in Denver. Und ich bin dann einfach dorthin und habe das alles so ein bisschen erkundet und habe mich dann tatsächlich dort fest angemeldet und habe dann auch meine Brandschutzausbildung dort gemacht. Und zwar, dass ich dann auch Atemschutz tragen darf und habe dann auch so Kurse belegt mit allem möglichen. Ja, ich bin dann voll in diese ganze Sache irgendwie so eingetaucht und bin dann auch tatsächlich die ersten Einsätze gefahren. Weiß ich auch noch, wie das war. Ganz interessant.
Das war während der Corona-Pandemie, oder?
Das war davor, aber die Corona-Pandemie, die kam ja dann relativ schnell. Ne? Das war ja dann wirklich dann so auf einen Schlag, auf den anderen war dann irgendwie alles zu. Und dann sollten wir eigentlich noch auf Deutschland-Tournee gehen. Hier hatten schon alles irgendwie so in Gedanken und auf Zettel irgendwie fest, dass wir dann eine schöne Tournee machen mit allen drum und dran, Liveband. Und dann kam Corona und dann war vorbei. Und das wurde immer schlimmer. Und dann dachte man sich so, gut, alles klar, wie lange geht das jetzt? 2 Wochen, 1 Monat und so weiter. Hat gar nicht mehr aufgehört, ne? Hat man ja überall mitbekommen. Aber was man viel mehr mitbekommen hat, dass so viele Menschen darunter gelitten haben, gestorben sind, Krankenhaus überfüllt, alles Mögliche, kein Personal. Das war, also wenn man das dann so sieht, dann denkt man sich so, da will man helfen. Ich bin, glaube ich, in meiner Gene so, dass ich dieses Helfersyndrom habe. Ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendwo was auf der Welt sehe, wenn was passiert, würde ich am liebsten dahin fahren und helfen. Genauso wie vor ein paar Jahren dieses schwere Erdbeben in der Türkei. Da gab es auch eine Hilfsorganisation aus Deutschland, die dort war. Die habe ich angeschrieben auf Instagram. Wenn sie noch Hilfe brauchen, Rettungssanitäter oder so, sollen sie mir die Daten rüberschicken. Ich bezahle die Flüge alles selber und komme da rüber und helfe euch. Egal, was ich mache. Und wenn ich den ganzen Tag irgendwie irgendwelche Sachen halten muss oder egal, was es ist, Hauptsache ich helfe irgendwie, ne? So.
Mit dem Erdbeben und dort, ja.
Mit dem Erdbeben, ja, das war ja ganz schlimm.
Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du dann gesagt hast, so, ich werde jetzt Rettungssanitäter, bevor ich hier zu Hause rumsitze, bin ich im Einsatz?
Ja, das war halt einfach so, wir sind ja noch gar nicht so, wir kamen dann noch gar nicht so in diese Tiefe von Rettungsdienst, sondern das war ja dann erstmal so, dass ich halt einfach, das wurde ja immer schlimmer in der Corona-Zeit und dann hatte ich mir wurde auch unheimlich langweilig. Ich habe echt gemerkt, so, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich muss irgendwas machen. Und keiner wusste, wie lange das noch geht. Und das hat sich immer weitergezogen und dann irgendwann mal habe ich angefangen zu googeln nachts. Man hat ja dann gar keinen richtigen Alltag mehr gehabt. Man hat dann einfach nur noch ins Handy geschaut und dann war es auf einmal 4 Uhr morgens und ich habe den ganzen Tag irgendwie irgendwas am Handy gemacht und irgendwelche Sachen gegoogelt. Was kann man auf dieser Welt eigentlich noch machen? Also außer daheim rumsitzen. Und dann habe ich halt gelesen, dass das Deutsche Rote Kreuz Rettungssanitäter sucht. Fand ich interessant. So, dann habe ich erstmal geschaut, wie sind da so die Anforderungen an allen möglichen? Und ich habe gesehen, ja, alles klar, bewerben wir uns mal. Und ich habe mich dann tatsächlich beworben und habe dann aber auch gelesen, dass ich das selber bezahlen muss. So. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, alles klar. Das ist jetzt, ich verdiene gerade kein Geld, ja, weil Corona ist, hier geht nichts, also muss ich irgendwie schauen, dass wir alles kalkulieren, wie teuer das Ganze ist.
Keiner weiß, und wie lange das noch dauert.
Wie lange das dauert, mit allem drum und dran. Hotelkosten, was weiß ich. Weil natürlich war die Ausbildungsstätte jetzt nicht gerade ums Eck. Die war in Radolfzell. Ich musste da auch jeden Tag hin und her fahren, aber dann auch gerade über die Rettungsdienstzeit, wo ich dann auf der Wache war und mitgefahren bin, habe ich mir natürlich auch Hotels geholt und alles Mögliche. Da habe ich gesagt, komm, selbst wenn es jetzt irgendwie 5.000 kostet, dann zahle ich das. Ich mache das jetzt. Ich will das jetzt machen. So. Und habe mich dann beworben und dann haben die mich genommen, haben gesagt, ja, du kannst gerne vorbeikommen, du kannst die Kurse belegen, alles Mögliche. Und dann ging auch erstmal die Ausbildung los. Die Ausbildung ging ja dann auch ewig lange, gefühlt ein Jahr, weil das ja immer so gestaffelt war. Erstmal hat man ganz viel irgendwie so Blockunterricht, wo man eigentlich erstmal alles kennenlernt, die ganzen Notfallbilder, vor allem Anatomie, Pharmaphysiologie, alles, was dazugehört. Und da habe ich solche Bücher bekommen, ne? Wo ich dann auch gesagt habe, was habe ich eigentlich hier gemacht? Ich bin ja teilweise auf meinen Büchern eingeschlafen, weil es einfach eine Überforderung war.
Du auch Prüfungen ablegen, vermutlich.
Ja, Prüfungen, genau, mehrere Prüfungen sogar. Also das war ja einfach mal, das war ja eine mündliche Prüfung, das war eine schriftliche Prüfung und eine praktische Prüfung. Und die haben es wirklich in sich gehabt. Da wurde ja alles gefragt. Und ich habe aber auch gelernt wie ein Wahnsinniger. Wirklich, ich bin wirklich auf diesen Büchern eingeschlafen. Und ich habe mir alles runtergeschrieben. Ich habe eigentlich angefangen, wieder neu zu lernen. Ich meine, wie lange ist die Schule her? Das ist schon mehr als ein Jahrzehnt her, ja, wo ich in der Schule das letzte Mal war. Das heißt, ich musste alles irgendwie neu lernen, aber anders vor allem. Und habe mir da ganz viel rausgeschrieben. Und Gott sei Dank hatte ich tolle Kollegen in der Ausbildung, die mir da auch geholfen haben. Ich hatte einen tollen Lehrer, der mittlerweile zu einem meiner sehr guten Freunde zählt. Der mich tatsächlich auch ausgebildet hat dort, der auch diesen Blockunterricht teilweise geführt hat. Und das war einfach nur toll. So, ne? Der hat mir dann auch geholfen und hat gesagt, du musst das so und so machen. Und das war eine ewig lange Zeit, eine interessante Zeit. Und dann ging es ja auch irgendwann mal in das Praktikum. Also das heißt, ich musste dann auch auf dem Rettungswagen mitfahren, meine ersten Reanimationen erleben, alles Mögliche. Und da habe ich dann sehr viel Erfahrung gesammelt, vor allem dann auch in dem Notaufnahmenpraktikum, wo ich war dann fast einen Monat in der Notaufnahme.
Wie hat dein Umfeld reagiert? Du bist ja umgeben wahrscheinlich von Management, von Freunden, von Musikern, von Produzenten. Und dann sagt Joey so, ich werde jetzt Rettungssanitäter. Das ist ja erstmal wirklich...
Wir wussten ja gar nicht, wie es weitergeht. Was passiert? Wann kommen die neuen TV-Shows? Wann kommen die neuen Bookings auf der Bühne? Und. Das war ja so ein riesen Fragezeichen. So, und das war das Problem. Es wusste keiner. Also war mir das eigentlich, ehrlich gesagt, in dem Moment scheißegal. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt einfach. Egal, was ihr alle sagt, ich werde hier daheim nicht mehr rumsitzen. Ich gucke mir das nicht mehr an. Ich muss irgendwas tun, was gut ist für diese Welt und nicht schlecht. Daheim rumsitzen, der Nase bohren und warten, bis die Welt untergeht? Nee, das mache ich nicht. Ich muss irgendwas machen. Weil wir wussten es alle ja nicht.
Beschreib deinen ersten Einsatz. Was war das?
Mein allererster Einsatz, man kommt da an, Rettungswachenpraktikum, kriegt seine Klamotten, Melder, alles Mögliche. Dir wird der Rettungswagen einmal gezeigt, wo was ist, wo sitzt du. Und dann geht schon der Alarm los. Es war gerade mal irgendwie 7 Uhr morgens. Ich meine, die Schicht beginnt ja wann hat die begonnen? Um 6. So.
Ja.
Ist ja mal 12-Stunden-Schicht. Und dann geht da direkt der Melder los. Und dann, ich glaube, das war ein Apoplex, also ein Schlaganfall. Sind dann direkt losgefahren und bin dann dahin und habe direkt versucht, irgendwie zu helfen. Ich wusste gar nicht, was ich wirklich machen soll und hab mich relativ schnell eingegroovt. Und der hat gesagt, hol mal das raus und hier und da und dort, hast dann deine ganzen Koffer. Ich habe erstmal die ersten paar Stunden sehr viel getragen, um erstmal zu beobachten, habe den Rettungssanitäter und den Notfallsanitäter und Notarzt über die Schulter geschaut, was die so machen, die ganzen Eindrücke verarbeitet. Aber natürlich wusste ich auch schon einiges, was ich machen kann, weil ich natürlich durch die Schule und durch diese vielen Proben, die wir vorher hatten, das schon sehr viel machen konnte. Also das komplette ABCDE-Schema abarbeiten, so mit dem kompletten Notfallsanitäter, also mit Notfallsanitäter, Rettungssanitäter. Und dann haben wir den auch schon eingeladen, ins Krankenhaus gefahren. Gibt ja diesen Zeitfenster so von 4 Stunden. Der muss relativ schnell in die Klinik, dass man denen noch ganz schnell helfen kann.
Ja,
dass man das eben lösen kann, auch im Kopf, wenn da irgendwas kaputt gegangen ist. Ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, damit die Leute das so ein bisschen verstehen. Genau. Und das ging dann Schlag auf Schlag. Wir hatten dann auf einmal 10 Einsätze an dem Tag. Und ich bin dann abends ins Hotel gekommen und dachte mir so, alter Schwede, was ging hier ab? Also das waren so viele Eindrücke. Und man hat dann überall nur diese ganzen Gesichter vor seinen Augen. Und das hat dann echt erstmal eine Zeit lang gedauert, bis man das abgeschalten hat im Kopf. So, ne? Also ich konnte dann auch gar nicht so gut schlafen, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen die Erwartungshaltung, auch die man denkt, die das Umfeld an dich hat. Jetzt kommt hier Joey und als Rettungssanitäter kann der überhaupt was, ne?
Ja, also das war gar nicht das Ding. Das war gar nicht das Problem, weil das Ding ist, die Leute haben mich gar nicht erkannt, weil ich hatte eine Maske an und ich hatte eine Brille an. Ich habe zu dem Zeitpunkt meine Augen noch nicht gelasert gehabt und ich sah aus wie ein Doktor. Und die eine hat gesagt, Mensch, Herr Doktor, meinen Sie, mein Mann, der wird wieder... Ich so, das kann ich Ihnen jetzt eigentlich schlecht sagen, weil ich bin jetzt der Praktikant hier auf dem Rettungswagen, aber fragen Sie doch mal hier den Kollegen Notfallsanitäter so, ne? Also die Leute, die haben das gar nicht geschnallt. Die waren froh, dass da irgendwann war, der geholfen hat. Alles andere scheißegal. Und die Leute haben mich da auch nie erkannt. Also tatsächlich hatte ich da extrem meine Ruhe, weil niemand denkt ja auch, dass ich da irgendwie, bin ja nicht rumgelaufen, habe angefangen zu singen, währenddessen die da eingeladen worden sind oder sonst was.
Ja.
Sondern ich habe da wirklich alles komplett professionell mitgeholfen und habe meinen Kollegen gezeigt, dass ich da bin, um zu helfen, um zu lernen und nicht irgendwie hier einen auf Star zu machen, sondern ich wollte den Leuten beweisen, dass ich das ernst meine, weil ich glaube, mich haben auch tatsächlich Kollegen unterschätzt, die gedacht haben, ist das jetzt eine Undercover-Mission, sind hier irgendwo versteckte Kameras und. Die haben mir das einfach am Anfang nicht abgekauft. Es war wirklich schade eigentlich auch, weil ich habe das wirklich vom Herzen ernst gemeint.
Ja, aber ich denke, da wird der Punkt gekommen sein, wo du sie überzeugt hast. Erinnerst du dich an Einsätze oder an Momente?
Tatsächlich, das war dann der nächste Tag. Das war ein Dienstag, das werde ich nie vergessen. Morgens noch ganz schnell irgendwie ins Nutella-Brot reingebissen und dann ging der Melder und dann schrie auf einmal die Kollegin, Joey, wir haben eine Reha, let's go! Unser Fall! Und ich so, okay. Meine erste Reanimation. Auf dem Weg erstmal sind die da hingebrettert. Da hat man dann gemerkt, okay, alles klar, wenn hier Reha ansteht, dann fahren die auch anders. Da wird richtig auf die Tube gedrückt, ne? So.
Ja.
Da heißt es dann nicht mal irgendwie hier rumkutschieren und ein bisschen Blaulicht, sondern ich glaube, da sind wir durch die Stadt mit 100 gefahren gefühlt. Ich habe natürlich den Funk laut gemacht, hab dann gehört, 50-Jähriger, lebloser Körper in Realschule, Hausmeister, vermutlich Stromschlag. Ich so, okay, alles klar, hört sich nicht so gut an. Ja, keine Lebenszeichen, gar nichts. Wir sind erstmal dorthin gefahren, standen vor einem Baugerüst, was zugesperrt war, der Zugang zur Schule, weil es gab ja keine Schule. Das heißt, der hat trotzdem dort gearbeitet. Es war ja Corona-Zeit. Es war irgendwie zugezäunt und ein Schloss. Wir mussten erstmal davor fahren. Wir konnten gar nicht reinfahren. Das heißt, wir mussten dorthin fahren. Ich habe gesagt, Leute, scheiß drauf. Wir müssen dieses Schloss, wir haben doch hinten hier so einen Bolzenschneider, einfach aufknacken und rein. Ja, das können wir nicht machen, das ist Sachbeschädigung. Ich so, ey, jede Minute zählt, was ist denn hier los, ey? Was ist denn das? So ist das halt. Ich so, nein, so ist das nicht. Wir schneiden jetzt dieses Ding durch und fahren dahin.
Ja.
So, das können wir leider nicht, wir müssen außen rumfahren. Ich so, okay. Das ist nicht euer Ernst, wir kamen aber nicht rein. Also dann kam aber trotzdem jemand zugelaufen, der hat diese Tür, diesen Schlüssel noch auf, der hat halt einen Schlüssel dabei gehabt, hat das aufgemacht, das Tor ging, Schloss auf, Tor auf und reingefahren. Zack, Vollgas hin, reingerannt in die Schule, hochgerannt. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich einen Toten gesehen habe. Mit offenen Augen, der lag dort auf dem Rücken und hat geschaut. Und das war das war erstmal so, wow. Das, man hat einfach gemerkt, der ist nicht mehr unter uns. Der ist, das sah unheimlich aus, wenn ich ehrlich bin. Das sah wirklich, man hat gemerkt, da ist kein Leben mehr im Gesicht. So. Man kommt dann da an und aber direkt rein, zack. Und das erste, mir wurden dann so ein paar Sachen erstmal zugeteilt. Die eine Kollegin hat direkt angefangen zu reanimieren. Ich habe dann sofort den Lukas geholt. Also ich weiß nicht, viele kennen den natürlich, also diesen automatischen Drücker, den man dann festbindet an den Körper, wo dann praktisch exakt weiter reanimiert, aber dann auch wirklich punktgenau. Ich habe den dann auch erstmal geholt und dann ging es auch direkt zum ersten Mal los, dann auch zu reanimieren. Ich habe dann das erste Mal reanimiert. Das war schon ein sehr komisches Gefühl auch, vor allem wenn man dann auch merkt, dass man dieser Person auch Rippen bricht, ne? Wenn man dann da drückt, weil man muss ja auch gescheit drücken, nicht so ein bisschen, sondern man hat ja so seine 5-6 Zentimeter, die man da runterdrückt, so in den Thorax rein hier so. Und das ist dann so, okay, alles klar. Und dann natürlich das, was man gelernt hat, das hat auch sehr gut geklappt. Ich habe mich gar nicht konzentriert auf diesen Kollegen so. Ich habe den gar nicht so angeschaut, sondern ich habe mich nur darauf konzentriert, dass ich richtig drücke. Das war mir eigentlich ganz wichtig, dass das ganz genau im Takt die ganze Zeit weitergeht und ich glaube 25 Minuten, ich habe nicht aufgehört. Die haben in der Zeit alles aufgebaut, die Notärztin kam dazu, hat die ganzen Medikamente appliziert und. Ich habe dann auch so teilweise, weil die gesagt haben, boah, das immer, ich habe das ja im Nebenbei immer wieder mitbekommen, was die dann sagen, ja immer noch Asystolie, das ist ja hier der gerade Strich. Und der war ja gar nicht mehr im Flimmern und dann wollten sie wieder schocken, dann bin ich wieder weg. Der kam aber nichts. Man schockt ja dann, wenn man wieder komplett das Flimmern hat, aber dann nicht aus der Asystolie raus. Und das war ja dann alles so crazy, so, weil irgendwie hat nichts funktioniert so, ne? Und neben mir saß dann noch eine Frau, die war total verzweifelt, keiner wusste, wer das eigentlich ist. Und dann haben sie gesagt, ja, du musst hier so ein paar Unterlagen noch suchen. Bin dann an so einen Spind, da waren die ganzen Fotos von diesem Mann und seiner Familie. Da ist mir auch erstmal das irgendwie am Rücken runtergerutscht, ja alles. Wo ich mir gedacht habe, oh je, das ist ganz schön heftig, was man da sieht. Okay. Und dann ging es auch direkt alles zusammengepackt und dann haben wir fast 45 Minuten reanimiert. Die Notärztin war der Hammer. Die hat gesagt, nee, der ist 50, der ist noch so jung, wir müssen da jetzt hier richtig Vollgas geben. Immer noch weiter, weiter, weiter. Und ich fand, das hat mich sogar motiviert, wo ich gesagt habe, komm, einer geht noch. Wir geben den nicht auf, auf keinen Fall.
Also wenn man da permanent drückt, das ist ja richtig auch eine Herausforderung.
Das ist eine Herausforderung. Wir haben alle, wir waren wirklich alle schon fix und fertig, aber wir haben trotzdem weitergemacht und wir haben ja dann den Lukas angeschlossen, so, ne? Der hat dann auch weitergemacht, auch im Rettungswagen. Und dann stand ich da an der Seite, wollte gerade die Tür zumachen. Dann sagt die eine Frau, ja, meinen Sie, mein Mann überlebt es? Dann war das die Frau von ihm. Das haben wir aber nicht gewusst. Und die saß daneben, die war ja im Vollschock irgendwie, aber wir haben uns so auf das alles fokussiert, die hat man gar nicht so richtig wahrgenommen, weil man wollte dieser Person helfen. Und ich wurde kreidenbleich und dachte mir so, was soll ich dir jetzt erzählen? Was soll ich dir jetzt erzählen? Ich glaube nicht, dass das noch was wird, weil ich weiß ja, wie es hier gerade aussieht, das sieht echt gar nicht gut aus. Und dann hat die Notärztin ist dann zu ihr hin und hat mit ihr gesprochen. Und dann sind wir auch schon losgefahren. Ich hatte das dann irgendwie so, ich saß dann vorne bei der Fahrerin. Dann sind wir über die ganzen Kreuzungen gebrettert und ins Krankenhaus und abgegeben die Person. Und dann kam so nach ungefähr 10 Minuten dann die Meldung, dass diese Person leider einfach verstorben ist, einfach nicht geschafft hat. Und das hat mich dann so mitgenommen in dem Moment. Ich musste erstmal eine Zigarette rauchen. Ich rauchte ja gar nicht mehr. Ich rauche ja schon ewig lang nicht mehr, schon seit über 8 Jahren nicht mehr. Aber da habe ich mir eine angezündet. Ich so, hat irgendwann eine Kippe, ich muss ja eine rauchen, das ist egal, alles irgendwie. Das waren alles so unglaubliche Eindrücke. Und ich habe so gehofft und ich weiß noch ganz genau, wo ich gedrückt habe, in diesem 20, 25 Minuten Radius, habe ich die ganze Zeit so leise, so gedacht so, alter Schwede, jetzt wach gefälligst auf, Mann. Was ist mit dir los? Wach auf, wach auf. Ich habe wirklich die ganze Zeit, ich habe so gehofft, dass wir den zurückholen. Weil das war ja so mein erstes Mal.
Wie lange er schon gelegen hat.
Das konnte keiner so wirklich sagen. Aber als wir angekommen sind, der war ja auch schon, wie sagt man das nochmal? Ich glaube, also selbst da sagte irgendwann mal dann die Ärztin, dass die Augen schon, ich glaube, umrundet sind. Ich glaube, das sagt man so, ne? Ja, aber dass die Pupillen, also die Pupillen verändern sich dann. Und wenn die Pupillen dann umrundet sind, dann ist das eigentlich auch schon so ein Zeichen, dass das eigentlich schon Game Over ist, wenn man es so nimmt. Ne? Ich sag das jetzt einfach mal so.
Es sei denn, denke ich, da liegt jemand kein Herzschlag. Da gibt es gar keine Hoffnung. Aber trotzdem wird noch reanimiert dann.
Ja, klar, sicher. Also auf jeden Fall. Weil wenn da gibt es ja verschiedene Herzbilder und natürlich machen die dann auch in dem Moment nochmal ganz kurz einen Ultraschall, ganz schnell irgendwie, da hat man so ein Package dabei, um nochmal zu gucken, was ist jetzt hier eigentlich los? Ist hier irgendwie noch eine Funktion im Herzen, irgendwas? Man macht dann immer die ganze Zeit weiter. Und dann werden ja auch alle Sachen gespritzt, damit irgendwie das, was da passiert ist, also dass man das einfach wieder rückgängig macht irgendwie, ne? Also wir wussten dann auch in dem Moment gar nicht, was so passiert ist. War es jetzt wirklich ein Stromschlag oder war es ein Herzinfarkt oder was auch immer? Stromschlag war das Meldungsbild, ja? So. Also das stand dann eben da drin, dass es ein Stromschlag gewesen, aber wir hatten dann auch da drin geschaut irgendwie und gar nichts irgendwie so wirklich sehen können, dass irgendwie, das muss ja direkt dort passiert sein, aber klar, da lagen irgendwie Schraubenzieher und dies und das, aber viel weiter weg von der Steckdose und so irgendwie, ne? Also das war alles irgendwie so, ich weiß auch nicht, also war schon alles ziemlich krass. Das hat mich alles schon, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben an dem Tag, sind wir auch, glaube ich, noch um die 5 Einsätze gefahren. Die waren alle so halb so wild und jeder Einsatz war so Pillepalle auf einmal. So, da dachte man sich so, ach ja, alles klar. Da hat die eine irgendwie wegen Nasenbluten in den Rettungsdienst gerufen. Der andere hatte irgendwie Zahnweh oder irgend so komische Meldungsbilder, wo man denkt so, was ist das? Wieso ruft ihr wegen sowas den Rettungsdienst? Dann macht ihr irgendwie hier so ein bisschen Klopapier und steckst ihr in die Nase so. Und das ist halt auch ganz schlimm heutzutage. Und da spreche ich wirklich für so viele Leute. So viele Menschen missbrauchen den Rettungsdienst für den größten Scheiß. Das ist ganz schlimm. Die Leute rufen an, da wegen irgendwelchen Sachen, die überhaupt kein Notfall sind. Und andere Leute brauchen einen Rettungsdienst, die wirklich gerade in Lebensnot sind. Und dann fährst du dazu irgendwie, was weiß ich, ja, ich habe Kopfschmerzen. Ja, super. Dann kauf dir eine Kopfschmerztablette oder irgendwie sowas. Und das ist ein Riesenproblem im Rettungsdienst. Diese Einsätze, die werden so schlecht gefiltert. Da habe ich mich mit so vielen Leuten unterhalten und man hört es immer wieder, ey, das ist wirklich ganz, ganz schlimm in Deutschland. Also da muss unbedingt was passieren, dass sich das ändert.
Da leistet ja auch die Björn-Steiger-Stiftung einen großen Beitrag dazu, dass das genau umgegangen wird, weil das ist tatsächlich ein Problem. Den Einsatz, den du gerade geschildert hast, da wird ja auch deutlich, wie wichtig Teamarbeit ist. Und wird das geschult oder werdet ihr alle wild zusammengewürfelt und es muss irgendwie funktionieren? Oder sind es die Aufgaben, die klar gesetzt sind, die einfach eine Teamarbeit dann in dem Moment möglich machen?
Das ist halt, man wird dazu wirklich geschult. Also es gibt dann derjenige, der sitzt am Kopf, der schaut, dass da alles irgendwie läuft, dann die Intubation. Das macht aber meistens dann die Notärztin. Ich bin dann der Rettungssanitäter. Ich versuche dann eigentlich irgendwie den Notfallsanitäter auch zuzuspielen. Also man wechselt sich natürlich ab, ne? So, also der eine bereitet den AED vor, und die anderen, der Notfallsanitäter zieht dann die ganzen Medikamente auf für die Notärztin. Jeder hat da so irgendwie so seine Parts, aber natürlich gibt es dann gewisse Anweisungen. Also der Notfallsanitäter sagt dann den Rettungssanitäter, was er zu tun hat, oder auch mal der Notarzt. Das spielt sich so ein. Man lernt es aber in der Schule, also ins Detail genau. Man wechselt immer wieder die verschiedenen Parts irgendwie ab. Was könnte man jetzt machen, damit man da keine Sekunde verliert. Darf man nicht. Das muss immer zack, zack, zack weitergehen. Die ganze Zeit Vollgas. Gerade in so einem Bild, das, also Meldungsbild, das ist hier um, hier geht's mir wirklich gerade um jede Sekunde. Es geht um jede Sekunde, diesen Menschen wieder zurückzuholen. So.
Es war ja gerade auch dein zweiter Einsatz, den du da geschildert hast. Gibt es die Möglichkeit, das irgendwie zu verarbeiten oder Gesprächsangebote damit umzugehen? Oder blieb es bei der einen Zigarette und dem Alltag, dass es gleich weiterging?
Ganz tolle Kollegen vom Rettungsdienst, werde ich niemals vergessen, sie dann auch gesagt hat, die Notfallsanitäterin, ey du Joey, ne, wenn du irgendwie, wenn es dir nicht gut geht im Laufe des Tages, red mit mir, wir können auch noch hier unser Spezialteam noch dazu holen, die gerade für solche Einsätze geschult sind, auch für Kollegen. Und dann dachte ich, ja, ich guck mir das jetzt mal an. Also bis jetzt geht's mir eigentlich noch ganz gut. Aber es ging mir dann gut, aber abends irgendwie nicht mehr so ganz. Ich bin dann ins Hotel gefahren und ich habe die ganze Zeit diesen Kollegen vor mir gesehen. Also nicht den Kollegen, sondern ich habe die ganze Zeit diesen Menschen, der am Boden lag, leblos, vor meinen Augen gehabt. Ich habe den nicht mehr weggekriegt aus meinem Kopf. Und das war dann auch so, dass ich eine Woche mit Licht geschlafen habe. Ich habe die ganze Zeit diese Person gesehen. Der ging mir, weil das war so, das war einfach... Keine Ahnung, alles, was da so passiert ist an dem Tag, das war eine Reizüberflutung im Gehirn. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen, vielleicht im Film. Und man ist ja, ich meine, sowas siehst du dann im Blockunterricht nicht. Da übst du sowas an der Puppe, ja, an der Puppe. So, aber nicht in einem echten Menschen. Und wo du dann auch dieses ganze Gefühl mitkriegst, auf einmal steht dann die Frau und hier und da. Es kommen alle Sachen irgendwie zusammen. Das ist schon eine Härte.
Gab es denn auch Einsätze, wo du gesagt hast, na, das bleibt jetzt positiv in Erinnerung und hier konnten wir helfen, das war ein Happy End, hier waren wir schnell genug?
Gott sei Dank, die meisten Einsätze waren so. Die meisten Einsätze waren wirklich toll, wo ich dann hinten sitze und ich sitze dann dort und rede mit einer älteren Dame, der es einfach nicht gut ging. Die hatte irgendwie, da ist ja der Blutzucker abgerauscht und dann haben wir die wieder stabilisiert und dann, ja, aber Mensch, ich wollte ja dann hier nächste Woche, da hat ja meine Enkelin Geburtstag, ich muss ja noch einen Kuchen backen und was weiß ich. Sagte, sie werden auf jeden Fall diesen Kuchen backen können. Ach, und einen Schweinebraten mache ich auch, würde ich sie am liebsten einladen. Also so ganz süße Momente, auch mit ganz vielen älteren Personen. Dann fangen die auf einmal an zu weinen, weil sie ja nicht wissen, das ist auch ganz, ganz schlimm, wenn ältere Personen dann im Altersheim oder so abgeholt werden und ins Krankenhaus gebracht werden. Da haben die ja ganz oft so das Gefühl, die kommen nie wieder zurück. Die bleiben für immer im Krankenhaus und versterben dort. Also manchmal, dann sagen, nein, ich will nicht ins Krankenhaus. Auf keinen Fall.
Ja.
Und da ich hab so viele Menschen einfach nur in den Arm genommen. Wirklich in den Arm genommen, getröstet. Und dann merkt man auch auf einmal, ich habe dann immer so Späßchen gemacht. Und dann meinte auch der Notfallsanitäter oder auch Notärzte, ja, du hast echt ein Händchen für Menschen. Also du fühlst da richtig mit. Das ist auch wichtig so, um denen das Gute zu vermitteln irgendwie. Also ich habe versucht, einfach meine ganze Liebe diesen Patienten zu geben, damit es denen einfach gut geht, dass sie ein gutes Gefühl haben, wenn sie ins Krankenhaus kommen. Und natürlich, liebe Renate oder Helga oder wie sie auch immer hieß, du kommst auf jeden Fall wieder zurück und kannst für deine Enkelin diesen Kuchen backen. So.
Also ich glaube auch super wichtig, das wird ja auch unterschätzt in der Medizin, dass eben diese menschliche Nähe immer mehr fehlt und nicht da ist und umso wichtiger, wenn du sowas geben kannst, weil es sind ja doch auch in dem Moment Fremde und man denkt sich, ah, umarme ich die jetzt oder nicht oder man fühlt mit, aber man darf ja auch nicht sich selber darin verlieren, denke ich mir.
Ja, also viele sind einfach dort auch im Krankenwagen irgendwie, die sind an ganz vielen Sachen angeschlossen, überall piept's, keiner weiß eigentlich, was es ist, also wir wissen es natürlich schon und dann piepst es immer schneller, klar, wenn man dann aufgeregt ist, dann geht da so ein bisschen der Puls hoch und alles und dann macht es piep, piep, piep und die Leute denken so, was ist denn hier los, aber es ist alles ganz entspannt so und das ist halt, ich habe so viele tolle Momente auch gehabt, wo man dann auch Verkehrsunfälle gehabt hat, wo zum Beispiel man wirklich gedacht hat, oh, das sieht echt gar nicht gut aus. Aber wir haben dann die Leute so weit stabilisiert und dann auch in der Not, also zum Beispiel auch im Schockraum, wo man dann aber auch gemerkt hat, okay, die Verletzungen sind jetzt doch nicht so schlimm. Der ist hier vielleicht noch eine Woche im Krankenhaus, dann kann er wieder heim. So. Und das sind auch so tolle Momente, dass man weiß, man hat auch einer Person immer wieder das Leben gerettet. Und hat gerade noch so die Kurve gekriegt. Das war auch so eine ganz interessante Erfahrung für mich zum Beispiel. Das war ein Einsatz, da kam jemand mit dem Hubschrauber an, der ist gestürzt auf sein Lenkrad von dem Moped mit ungefähr 60 km/h und hatte einen Spannungspneumothorax. Also das ist ja dann, wenn hier alles, das hier dann alles verletzt ist und praktisch dieser Luftraum hier immer enger wird und das Herz dann so schon praktisch so komplett umzingelt, so mit allem drum und dran, dass das halt wirklich alles so, das ist ja ein ganz schweres Krankheitsbild und da wird ja dann auch eine Thoraxdrainage gesetzt. Das ist ja dann, wo dann hier aufgeschnitten wird und ein Schlauch reinkommt, damit die Luft eben rauskommt und das Ganze sich entfaltet wieder, ja.
Ja,
weil,
ja.
Und das ist ja, und das habe ich auch alles live mitbekommen, also im Schockraum. Und das sieht alles so dramatisch aus und es ist auch dramatisch, wenn man da nichts macht, kann diese Person daran sterben. Und die haben das alle ganz toll so irgendwie durchgeführt und man hat dann richtig gehört, so wie die Luft da rauskommt, wie viel Luft eigentlich da jetzt schon drin war, dass alles irgendwie so ganz, da baut sich ja ein enormer Druck da auch auf. Und durch diesen Schlag halt, weil hier was verletzt wird, eben im Thoraxbereich. Und dann, ja, dachte ich mir so, okay, alles klar, das ist jetzt, die Luft ist wieder entweicht, dies und das. Und ich habe diese Person tatsächlich eine Woche später ganz normal unten in der Notaufnahme gesehen. Der saß dort und ich denke mir so, Moment mal, der kommt mir irgendwie bekannt vor. So habe ich den nochmal so angeschaut und ich so, Sie sind doch der von diesem Motorradunfall. Ja, ja, genau, richtig. Und dann denke ich mir so, geil, der lebt. So, der hat es wirklich geschafft. Und der sitzt dort. So, ne? Und das war alles so, der klar, der war noch total irgendwie alles so ein bisschen eingerostet. Ding. So ganz so gut ging es dem noch nicht, aber der konnte wenigstens dort schon irgendwie im Rollstuhl sitzen und hatte so seine Infusion dran und alles, aber... So, und dann hatte ich den wieder gesehen. Das war so ein schönes Gefühl, weil ich dann dachte mir so, voll cool, weil man hat ja vorher dann im Röntgenbild gesehen, dass der diesen Spannungspneumothorax hat. So. Und dann hatte mir der leitende Notarzt das genau erklärt, wie das aussieht hier so. Und man sieht so richtig so, wie das alles so ganz dunkel in der Seite irgendwie war auf diesem Röntgenbild. Und der hatte gesagt, wir müssen da jetzt sofort ran. Kommst jetzt mal mit, ich zeig dir das, wie das geht. Und dann stand am Kopf vom Patienten und er hat mir das dann, und dann haben die das durchgeführt. Das war so interessant. Kam die, also wirklich, die haben da aufgeschnitten an der Seite, dann den Schlauch eingesetzt, da kam die Luft raus, bisschen Blut noch, aber dann, da war schon einfach schon mal, dann hat man auch gemerkt, wie schnell sich dann auch Puls und Blutdruck komplett wieder stabilisiert. Ne?
Kannst du sagen, dass dich deine Zeit als Rettungssanitäter, als Mensch verändert hat?
Ja, auf jeden Fall. Die Zeit als Rettungssanitäter, die hat mich komplett verändert als Mensch. So. Weil ich habe einfach so viel dazugelernt. Aber vor allem auch, ich habe so viel für mich selber auch gelernt, aber auch mit mir selber umzugehen in so Extremsituationen. Das sind ja, und Sachen vor allem zu verarbeiten. Ich habe mir eigentlich nie irgendwie jetzt großartig da Hilfe geholt, sondern ich habe das wirklich mit mir selber ausgemacht und habe gesagt, Joey, du bist da jetzt vor Ort, du kannst nichts machen, du gibst dein Bestes und du darfst das nicht mit nach Hause nehmen. So, du musst das alles auf der Rettungswache lassen und dann tschüss. Tür zu, spinnt und ab nach Hause. Und lass es dort. Das sagt man so leicht. Es geht nicht auch so leicht. Man muss das auch über, man lernt sowas auch. Man gewöhnt sich auch an solche Sachen einfach tatsächlich. Also, aber trotzdem habe ich für mich extrem viel mitgenommen. Ich bin damit um einiges gewachsen mit mir selber, aber auch, dass ich selber weiß, okay, ich kann in Extremsituationen Menschen auch das Leben retten. ich weiß, wie der Körper funktioniert und vor allem, wie heilig und wichtig unser Körper ist. Wie schnell kann sowas eigentlich gehen? Wie schnell kann ein Mensch sterben? Wie schnell passieren solche verschiedene Verletzungsmuster? Was können die mit einem anstellen? Und das ist schon dann so, wo man dann 10-mal überlegt, fahre ich jetzt mit dem Rad ohne Helm? Oder schnalle ich mich beim Autofahren an? Und. Es sind alles so Punkte. Und dann machst du viel mehr danach. Also ich bin danach, auch was die Sicherheit für mich selber angeht, extrem gewachsen. Also egal, wo ich bin, und die sagen so, sag mal, warum hast du keinen Helm auf? Nee, ich ziehe einen Helm an. Ich war zum Beispiel jetzt in Thailand, bin da mit Quad gefahren, sagt der Typ zu mir, nee, brauchst keinen Helm. Ich so, doch, ich brauche einen Helm. Ja. Ich fahre mit dem Quad so. Wenn ich auf die Schnauze fliege, so, dann habe ich erstmal ein Schädel-Hirn-Trauma. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich es hier in Thailand überlebe, ist gering. So, deswegen, gib mir den Scheiß Helm, sonst fahre ich nicht. So, ganz einfach.
Das beantwortet dir eigentlich im Grunde schon die Frage, was du aus deiner Zeit als Rettungssanitäter in dein heutiges Leben mit überträgst, was du gelernt hast. Gibt es denn auch Dinge, die du anders bewertest und anders beurteilst?
Also hier in Deutschland passiert einiges. Ganz, ganz, also hier passieren so viele verrückte Sachen. Ich weiß nicht, was unsere Regierung hier macht, aber ich muss sagen, ich bin extrem enttäuscht von unserer Regierung, muss ich ganz klar sagen, auch was die Notfallbilder angeht, im kompletten Rettungsdienst, die Bezahlungen. Die Leute reißen sich den Arsch auf. Von morgens bis abends. Die fahren da raus, die sehen schreckliche Einsätze und was die teilweise verdienen, wo ich mir denke, alter Schwede. Also ganz ehrlich, dann hört auf, irgendwelche unnötigen Autobahnen zu bauen oder Brücken oder irgend so eine Scheiße, sondern gibt lieber den Leuten, die jeden Tag da rausfahren, ihr Leben riskieren. Sei es Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst. Die sollen einfach mehr Geld bekommen. Und zwar um einiges mehr, weil die opfern jeden Tag ihr Leben und die sehen so schlimme Sachen und die müssen so viel verarbeiten und dann müssen sie noch irgendwie klarkommen daheim und noch für die Familie sorgen und. Das ist alles absolut No-Go. Ich finde da, egal, ich glaube, da gibt mehrere Länder auf diesem Planeten, wo auch der Rettungsdienst oder egal was unterbezahlt ist, aber in Deutschland, bevor sie irgendwie irgendwelche komischen Sachen da machen und die Gelder verschwenden und so ein Schmarrn, sollen sie doch einfach mal dort anfangen, gerade da, wo es wirklich wichtig ist. Und das nervt mich so, das hängt mir zum Hals raus. Ich kann es einfach, also wenn ich das wirklich teilweise immer wieder sehe, was so ein Rettungssanitäter verdient oder Notfallsanitäter oder Notärzte oder sonst was, das muss um einiges hier rauf, um einiges. Also nicht hier so 200-300 Euro, sondern ich rede hier von 2.000-3.000 Euro. Das ist meine Meinung. Es ist wirklich meine Meinung. Also wenn ich hier was machen würde in Deutschland, dann würde ich da ganz fest irgendwie ansetzen und diesen Menschen eine Wahnsinnsgehaltserhöhung geben. Ja.
Jetzt bist du natürlich eine Person des öffentlichen Lebens. Jeder in Deutschland kennt Joey Heindle, kennt dich. Nutzt du deine öffentliche Plattform auch für dieses Thema? Also was Erste Hilfe betrifft oder hinzuschauen oder gibt es Appelle, die du manchmal bei deinen Konzerten vielleicht gibst?
Tatsächlich nutze ich in letzter Zeit gar nicht so viel dieses Thema Rettungsdienst. Das Einzige, was ich so ein bisschen nutze, ist manchmal so Thema Gaffer. Ne? Das ist auch so ein Thema, da könnte ich durchdrehen, aber da können wir, glaube ich, alle durchdrehen. Also das ist auch so ein Thema, weißt du, wo so Menschen so schwere Verkehrsunfälle aufnehmen. Und dann denkst du dir jedes Mal, also ich sehe es ja gerade, ich fahre 50.000, 60.000 Kilometer jedes Jahr mit dem Auto zu meinen ganzen Terminen. Ich fahre ja auch selber. Und dann komme ich da an und denke mir, es ist schon wieder Stau und schon wieder Stau und schon wieder Stau. Dann fährst du durch diesen Stau und denkst dir dann so, auf der anderen Seite ist ein Unfall, ja. Und was ist hier, ist gar nichts. Die Leute, die fahren bewusst langsamer, weil sie einmal kurz gucken müssen und dadurch auch schon wieder einen Stau verursachen.
Noch krasser finde ich ja die Angriffe gegen Rettungssanitäter und gegen Feuerwehrleute. Absolut. Was geht ist da, wo ist man falsch abgebogen?
Ja? Also ganz, ganz ehrlich, die Menschen, die Rettungssanitäter, Feuerwehr, Polizei gefährden, sofort in meinen Augen einsperren. gar nicht mit der Wimper zucken, keine Bewährung, scheiß drauf, in meinen Augen direkt hinter Gitter. Weil diese Menschen anzugreifen, geht einfach gar nicht. Das ist, diese Menschen sind da, um anderen Menschen zu helfen. Und das ist einfach ein absolutes No-Go. Das ist, da darf man einfach keinen Spaß verstehen. Und da wird auch noch viel zu, da muss noch viel mehr passieren einfach. Entschuldigung, dass ich jetzt so rede. Ich weiß nicht, was die Leute jetzt denken, aber das ist mir auch ehrlich gesagt Puppe, weil das ist einfach meine Meinung. Niemand hat Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr anzugreifen. Niemand.
Man könnte selber da liegen und dann kann einem nicht geholfen werden, weil da gerade irgendjemand meint, einen Rettungssanitäter angreifen zu müssen. Also
ich habe es tatsächlich mal erlebt, dass das war auch eine betrunkene Person, die dann total rumgepöbelt hat und meinen Kollegen so geschubst hat und ich bin dann auch noch so ein bisschen zur Seite. Das war jetzt kein direkter Schlag, aber es war jetzt so eine Art Schubsen, wo ich mir gedacht habe, so, was ist bei dir gerade kaputt? So, ne? Ob du jetzt halt hier irgendwie total besoffen bist oder irgendwas, ist mir gerade Puppe. Du hast ja niemanden zu schlagen, so. Ne? Das ist einfach, das ist so schlimm einfach, wo man dann denkt, man will doch einfach nur helfen. Und Menschen halt dann extrem alkoholisiert sind und auch Sachen sagen und spucken. Vor allem, das finde ich ganz schlimm. Ich wurde mal angespuckt von so einem Betrunkenen. Der hat mich angespuckt, da habe ich mir auch gedacht, boah ey, ohne Schmarrn. Also da habe ich echt erstmal so 2 Minuten gerade so, da ging echt mal durch meinen Kopf so irgendwie, boah, am liebsten würde ich den jetzt atmen, du musst jetzt atmen. Jeder andere hätte den gepackt und hätte den einmal durchgeschüttelt, ne, so. Aber das ist dann so ein Moment, da musst du echt cool bleiben. Also dann wirklich. Und dann... Du kannst ja nicht irgendwie auf den einboxen oder irgendwas, sondern du musst dann trotzdem noch diesen Respekt erweisen, so dass du hier bist, um dem zu helfen. Aber ich habe den ordentlich zusammengefaltet. Also ich habe den schon angeschrien, habe gesagt, alter Schwede, was bist du eigentlich für ein Brocken, dass du jetzt hier gerade mich anspuckst? Wir sind hier da, um dir zu helfen. Also mein Kollege hat dann auch direkt ihm gesagt, so, ey, das geht gar nicht. Und mich wurde dann auch gefragt, ob ich den anzeigen möchte, tatsächlich. Aber ich sage, nee, komm, er ist so dicht, das bringt er überhaupt gar nichts. Da kann sich ja gar nicht mehr erinnern, weiß ja gar nicht, was er dann erzählt. Der wird sich dann im nüchternen Zustand bestimmt 10-mal entschuldigen. Ja. Das war ja noch nicht mal ein Betrunkener von der Straße, sondern das war, glaube ich, irgendwie so eine Art, was war das nochmal? Ich glaube, so irgendwie so eine, da ist irgend so eine Party aus dem Ruder gelaufen irgendwie, wo wir dann hingefahren sind und da gab es dann irgendwie eine Schlägerei und dann sind wir dazugekommen und haben da ein bisschen mitgeholfen und dann versucht die, also mitgeholfen halt in dem Sinne von, dass wir einfach so geschaut haben. Hört sich jetzt ein bisschen lustig an. Nein, aber wir sind da hingefahren, um natürlich irgendwie, das waren zwei verletzte Personen, die sich halt geschlagen haben, aber die waren halt extrem alkoholisiert und der eine hat mich halt davon angespuckt. Da habe ich auch gedacht, so, was ist eigentlich bei dir kaputt? So, ne?
Abschließende Frage, Joey. Was kann jeder Einzelne tun, um einfach besser vorbereitet zu sein in extremen Situationen?
Klar, es ist extrem wichtig. Ich glaube, so ein Erste-Hilfe-Kurs macht auch schon sehr viel aus. Ne? Das ist schon mal auf jeden Fall extrem wichtig. Viele wissen ja noch gar nicht, was eine stabile Seitenlage ist. Oder was, also viele stehen ja einfach nur da und sind dann so ganz extrem nervös und so. Ich meine, für jeden normalen Laie auf der Straße, wenn da jemand umkippt und der liegt dann dort, die meisten machen einen Bogen rum, weil die gar nicht wissen, was sie machen sollen. So, die kriegen dann erstmal total Panik und rufen Rettungsdienst. Ja, da liegt jemand, oh ja, mein Gott. Ja, vielleicht hat er gerade einen Herzstillstand. Würde ich mal anfangen zu reanimieren, so irgendwie, ne? Um den noch irgendwie die Minuten noch zusätzlich zu geben, bis der Rettungsdienst da ist. Und deswegen an die Leute da draußen, die keinen Erste-Hilfe-Kurs haben, auf jeden Fall machen, weil da lernt man ja gerade so ein paar Sachen, die ganz wichtig sind, jetzt nicht ins absolute Detail, aber man lernt auf jeden Fall schon mit so ein paar Sachen umzugehen, wie zum Beispiel mit dem AED und oder zum Beispiel, dass man weiß, wie man auch drückt. Das ist auch ganz wichtig, weil da kann man ja auch viel falsch machen. Ne? Wenn du dann nur so ein bisschen irgendwie drückst, da erreichst du nicht viel. Du musst halt einfach, und das war auch für mich schwierig, diesen Punkt zu kriegen, weil es ist unangenehm. Es fühlt sich komisch an, wenn man weiß, wenn man da drückt, dass man merkt, man hört und fühlt, dass man Rippen bricht. Es kann bei manchen Personen sein, bei manchen nicht. Es ist unangenehm, aber man muss da durch, damit man wirklich auch eben diesen Druck abgibt, um das weiterzumachen, was ja dann nicht mehr im Herzen passiert, um da weiterhin den Blutkreislauf zu gewähren, ja? So, dass man da immer wieder pumpt und das erreichst du ja nur, wenn du tief genug drückst. Und das ist halt einfach, das ist auch schon mal so wichtig. Das ist schon mal das A und O. Und so Krankheitsbilder, wie zum Beispiel, also wenn jetzt da irgendjemand stürzt, hat einen offenen Bruch, da kannst du jetzt auch nicht so viel machen, ne? Da kannst du auf jeden Fall eine Wärmedecke drüber machen und schauen, dass das irgendwie, dass da irgendwas drüber ist, dass da mal kein Schmutz reinkommt oder so. Aber dass man trotzdem so ein paar Sachen weiß, was man da machen muss, ja.
Die Scheu verliert, nicht zu helfen, ja.
Weil viele haben halt extreme Angst davor und die haben auch Angst, einen Fehler zu machen. Und also ich kann die Leute auch verstehen teilweise, dass sie dann sagen, boah, nee, was soll ich machen? Nicht, dass ich jetzt alles falsch mache oder so. Wir haben uns auch mit Leuten unterhalten, wie würden sie da im schlimmen Fall dann irgendwie handeln? Und die meisten, die würden sich das gar nicht trauen. Nee, mach du mal. Nee, machst du. Allein die Diskussion, 2 Minuten, auch wieder rum. So, 2 Minuten, was sind 2 Minuten? In 2 Minuten sterben hier oben so viele Gehirnzellen ab. Alles Mögliche. In 2 Minuten passiert so viel im Körper, wo das Blut einfach nicht mehr in der Bahn läuft. So, ne? Dass hier alles versorgt wird, dass alle Organe versorgt werden. Und dann wird es immer, die Chance zu überleben, immer kleiner. Und deswegen, da irgendwie so einen gescheiten Kurs mal zu machen oder den mal wieder aufzufreshen, so, das ist wichtig. Ich habe das zu meiner Oma auch gesagt. Ich habe gesagt, Oma, mach den scheiß Kurs jetzt nochmal. Ja, aber die hört ihm da, sagt, Oma, du fährst immer noch Auto, also machst du auch den Kurs. Das ist wichtig. Ja. Der Kurs, den du quatschst, hast du ja schon 1908 so irgendwie gefüllt. Also, ich bin dann auch so, da geht noch einer so, aber natürlich sage ich ja dann auch so ein paar Sachen, die, ich habe ja da so ein paar Sachen mitgegeben auf dem Weg, die auch wichtig sind. Und tatsächlich, es gibt ja auch, was ja auch ganz cool ist, also was heißt cool, es gibt ja auch so kleine, aufblasbare, weil viele ekeln sich ja, dann eine Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen. Das durfte man zum Beispiel in der Corona-Zeit ja gar nicht mehr. Aber ja, genau. Ich denke, dass das wieder eigentlich funktioniert. Ich weiß es jetzt nicht 100%, aber da gibt's ja auch so Masken, die man dann kaufen kann oder die manchmal in so Erste-Hilfe-Sets sind, wo man dann auch benutzen kann, um dann die Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen. Weil wir haben ja keinen Beatmungsbeutel. Wir hatten einen Beatmungsbeutel schon im Kofferraum, also eigentlich niemand. Ich habe einen, weil ich habe einen Rettungsdienstkoffer tatsächlich mir selber zugelegt. Der ist auch immer mit dabei. Tatsächlich. Ja. Also den Rettungsdienstkoffer habe ich immer dabei. Und dann kann man damit auch schon so viel machen mit diesem Beatmungsbeutel, dass man, der eine drückt, dann man hat ja so diesen 30 Mal drücken, 2 Mal beatmen, 30 Mal drücken, 2 Mal beatmen. So, dass man sich da schon abwechselt irgendwie, falls da mal jemand auf der Straße auf einmal Game over ist, ne?
Joey, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für diese Einblicke, für diese auch persönlichen Einblicke über deine Erfahrungen. Hut ab, echt Respekt.
Ich wollte noch irgendwas erzählen, tatsächlich. ja, aber ich habe so viel auf dem Herzen, weil es ist für mich auch natürlich schön, da mal drüber zu reden, weil ich sag euch eins, ich werde dann ins Detail auch nicht mehr so viel drüber reden. Also weil es gibt sich auch gar nicht die Möglichkeit und lieber mache ich das jetzt für eure Stiftung und einmal richtig, so was ich fühle und denke, weil ich das schön finde, euch da auch zu unterstützen und da auch Menschen da draußen irgendwie so einen kleinen Einblick zu geben, was ich erlebt habe. Und generell, es gibt so viele Plattformen, wo Leute dann immer wieder sagen, ja, können wir dich mal begleiten im Rettungsdienst? Ich fahre aktuell keinen Rettungsdienst mehr, weil ich einfach so viel zu tun habe. Aber es passiert immer wieder was. Ich bin neulich von Thailand zurückgeflogen nach Deutschland und da ist eine Frau kollabiert im Flugzeug. Und dann habe ich das irgendwie so am Rande mitbekommen. Die hatte einen extremen Kreislaufzusammenbruch irgendwie. Da ist irgendwie alles abgerauscht. So, da ging es überhaupt gar nicht gut. Und das war ganz, ganz komisch. Und das war halt irgendwie so, dass ich dann in dem Moment auch gesagt habe, ja, ich bin übrigens Rettungssanitäter, ich könnte euch da irgendwie auch ein bisschen helfen. Und dann war aber auch gar kein Arzt an Bord tatsächlich. Die Maschine war aber voll. Ich habe dann tatsächlich geholfen und habe die Frau so, ich habe dann erstmal so, was sie dann da haben an Bord, ist ja auch wirklich absolut Wahnsinn. Also die haben dort die verschiedensten Medikamente, die aber dann ein Arzt applizieren darf, also in, ja, wo er dann komplett die Medikamente verarbeiten darf, aber ich natürlich nicht, weil als Rettungssanitäter darf ich damit nichts zu tun haben. Ich darf es vielleicht aufziehen oder sonst irgendwas, aber sonst gar nichts. Und das war halt aber trotzdem schön, weil ich dann auch so gemerkt habe, dass die hatte dann auch mit Blutzucker so ein bisschen Probleme. Und dann haben wir der ein bisschen auch also Glukose gegeben, dann war der auch noch total übel und da kamen so ein paar Sachen dazu und dann relativ schnell wieder stabilisiert und dann sagt die so, ja, aber das, die hat jetzt einen Puls von 160. Dann sage ich, ja klar, wenn wir alle rumstehen und alle hier so, oh mein Gott, klar, dass sie dann aufgeregt ist und alles, der Blutdruck, nicht der Puls, Entschuldigung, der Blutdruck auf 160, dann ist, dass das alles so ein bisschen hochgeht. Das ist ja ganz normal, wenn dann die Person total aufgeregt ist. Und da habe ich gesagt, jetzt tut ihr mal meinen Gefallen, jetzt geht mal die Hälfte hier weg, zwei Leute bleiben hier, ihr schreibt die Daten auf und ich sage euch eins, in 5 Minuten sieht die Welt wieder anders aus. Und was war? Die Welt sah wieder anders aus. Alles ist wieder nach unten. Die hat eine, dann habe ich auch gesehen, eine Sättigung, eine Sauerstoffsättigung, stand da auf einmal irgendwie, was standen da? 90. Ja, das ist ja viel zu wenig. Okay. Ich so, ja. Wir sind hier über 10.000 Meter Höhe. Wir, hier ist eine schlechte Luft im Flugzeug und. Da kommt, und außerdem, dieses Messgerät ist halt auch irgendwie Schrott. So, und dann ein bisschen Sauerstoff gegeben, natürlich noch zusätzlich. Die haben ja Sauerstoffflaschen an Bord. Und dann war das auch schon wieder gerade das Ganze, ne? Aber das ist halt so cool, dass man dann irgendwie in Situationen viel einschätzt, was man im Rettungsdienst gelernt hat. Und vor allem auch Fehler zu beheben. Weil man kann ja daraufhin, kann ja so viel dann auf einmal passieren, weil man eine Falschmeldung hat, so, dass dann auf einmal, Gott, wir müssen jetzt hier notlanden, so in dem Sinne schon. Das kam natürlich nicht, aber ich habe dann gesagt, ganz entspannt, nach 5 Minuten sieht die Welt anders aus, dann war alles wieder gerade. Sauerstoffsättigung 98, Puls 80, Blutdruck 140, Mahlzeit. So.
Aber ein schönes Beispiel, was du eben dann auch anwenden kannst und dass du hilfst im echten Leben. Und Joey, ich würde mich super freuen, wenn wir vielleicht auch nochmal wieder sprechen können, wenn wir das nächste Thema haben, weil du diese Einblicke eben hast und sicherlich für viele auch ein Vorbild bist. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Vom ganzen Herzen, zweiter Teil ist dann Feuerwehr tatsächlich, weil ich habe tatsächlich noch über 4 Monate bei einer Berufsfeuerwehr gearbeitet, bei der Bergfeuerwehr im Europapark. Tatsächlich. Die Europapark hat eine eigene Feuerwehr, mittlerweile riesengroß. Und ich bin da tatsächlich fest angestellt gewesen im 24-Stunden-Dienst hatte dann insgesamt 10 Schichten im Monat und bin dann gependelt zwischen Schweiz und Deutschland. Irgendwie in diesen 5-6 Monaten habe auch so viele Eindrücke gesammelt, hat aber dann einfach nicht mehr funktioniert mit dem Job, weil dann ging der Job hier auch wieder. Ich habe dann immer mehr Angebote bekommen und habe dann gemerkt, dass ich nicht mehr so ganz kuschi war. Also ich war ziemlich müde und erschöpft und habe mich dann entscheiden müssen zwischen Feuerwehr und Karriere. Und da habe ich mich für Karriere entschieden. Aber es war trotzdem eine super geile Zeit. Können wir mal drüber sprechen.
Das Angebot nehme ich gerne an und tease jetzt schon mal, das wird dann unser Teil 2 mit dir. Danke, Joey, für deine Zeit und viel Erfolg heute Abend bei deiner Show.
Danke.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.